Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben ein Experiment gemacht, die Rita und ich, nämlich?
Ja, zur Arbeitsreduktion. Da lachen wir mal kurz beide laut. Ich hatte eine irre Idee, nämlich, wenn ich schon mit allem nicht mehr hinterherkomme, dann machen wir das doch gemeinsam mal so, dass wir über einen gemeinsamen Text sprechen, uns gelegentlich so Passagen mailen, über die wir vielleicht sprechen wollen und dann ganz locker ins Gespräch kommen, was dazu führte, dass wir beide stundenlang gelesen, exzerpiert und Querverweise rausgeschrieben haben, außerdem eine längere Literaturliste als sonst und insgesamt ja, viel Arbeit damit hatten, aber vielleicht lohnt es sich ja einfach und dann ist es ja auch gut. Also das andere machen wir wann anders.
Die Lektüre des Textes hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich saß nur da und dachte so, also Arbeitsreduktion war das jetzt.
Ich weiß auch nicht, was ich mir da eingebildet habe. Das ist mein Anspruch an mich selbst, dass ich, wenn ich nur einen Text lesen muss, bestimmt total entlastet bin. Aber ich kann es halt auch nicht. Ne? Also auch bei diesem Text, ich hatte den ja schon gelesen. Ich wusste auch um die Querverweise und so. Aber der hatte mich angesprochen, weil ich insbesondere dich als Dialogpartnerin dabei im Kopf hatte. Und dann ist das ja logisch, dass ich dir das antrage. Ne?
Im Prinzip wird auch von Rita gesprochen in diesem Text.
Ja, aber von dir halt auch.
Ja.
Nur anders. Und von vielen anderen Menschen auch, behaupte ich. Und ja, da es im Groben ums Internet geht und um unser Selbstverständnis, das damit zusammenhängt, dachte ich, ich frag mal eine, die sich damit auskennt.
Ausgerechnet mich.
Ja, schon. Also ja, es werden halt Thesen präsentiert und die kann man ja auch unabhängig vom Text einfach mal diskutieren. Und ich glaube, du bist da einfach sehr viel erfahrungsreicher als ich und kannst mich aufklären und vielleicht HörerInnen mit aufklären.
Genau, dann versuchen wir das einfach mal. Und zwar ist das aus dem Buch Track Mirror von Gia Tolino.
Tolentino.
Tolentino. Ich muss mal an Quentin Tarantino denken. Das war's. Tolentino.
Auch cool.
Genau. Und das Essay, das du vorgeschlagen hast, ist, glaube ich, das erste Kapitel im Prinzip.
Genau,
ne?
Das sind mehrere Essays und das hier ist das erste Kapitel, The I in Internet. Also
genau.
Das Ich im Internet. Das ist natürlich auf Englisch sehr viel hübscher, weil da tatsächlich ein großes I in Internet ist. Wir müssen sagen, das Ichernetz.
Im Ichternet.
Das Ethernet. Das Ichnetz. So. Und genau, daran arbeitet sie sich ab. Das ist, glaube ich, so die grundlegende These, dass das Internet eben einen Verlauf genommen hat oder unser Umgang damit, der weit wegführt von hier ist die ganze Welt zu Hause und ich kann damit in Kontakt kommen und vielmehr sozusagen pervertiert zu einer Form, mich selbst aufzublähen und mich selbst darin wiederzufinden. Und das hängt mit unterschiedlichsten historischen Dingen zusammen, also historisch im engeren Sinne, ne? Das hat sich über die Jahre so entwickelt, das hängt aber auch mit politischen Dingen zusammen und das klamüsert sie so auseinander.
Ja, sie klamüsert es auseinander, weil es eben so in eins gefallen ist. Ne?
Ja,
ich glaube, dass das so ihre These ist, dass ich erinnerte mich so ein bisschen daran, wir hatten ja über Privatheit und Öffentlichkeit gesprochen, das knüpft daran an, aber es ist nicht dasselbe, ist mir dann beim Lesen aufgefallen, weil ich dachte so, nee, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Und es geht tatsächlich darum, wie das Internet funktioniert durch unser Selbst, also wie wir auch dieses ganze Brimborium am Laufen halten und was wir da eigentlich tun. Also was machen wir, wenn wir im Internet sichtbar sind?
Genau.
Und das geht halt nicht. Und da dachte ich halt schon direkt, da war ich so, das gilt aber ja im Prinzip vor allen Dingen für die, die sichtbar sind, weil die im Prinzip ja dieses ganze Ding befüttern. Es gibt ja sehr viele Menschen, die eben nicht sichtbar sind.
Ja, genau,
Internet.
Aber das ist Teil ihrer These, dass man insbesondere in den sozialen Netzwerken nur Erfolg hat und auch im Internet nur Erfolg hat, wenn es denn ökonomischer Erfolg ist, den man meint, oder irgendwie Response oder so, wenn man agiert. Also sie sagt, im normalen Raum kann man unterwegs sein, ohne gesehen zu werden, muss man jetzt nicht agieren. Wenn man wahrgenommen werden will im Internet, dann muss man agieren. Man kann natürlich auch einfach davor vorsitzen und es benutzen, qua Suchmaschine und so. Also so, das sind ja Dinge, die ich auch tue, aber ich bin nicht sichtbar, ich agiere da nicht. Insofern nimmt man mich nicht wahr, außerhalb dieses Podcasts.
Und in verschiedenen Radiosendern.
Ja, das machen die für mich. Ne?
Genau.
Genau, ja. Die machen mich dann sichtbar, aber ich mache mich selber nur sichtbar, indem ich spreche, aber ich mache mich nicht sichtbar über diese sozialen Netzwerke. Und das ist schon ein Punkt, den sie hatte, der auch in einem späteren Essay wieder aufgegriffen wird. Sie ist nun mal auch Feministin und eine kluge Frau und fragt danach, wo so die Zwänge sind, uns insbesondere auch als Frauen so hervorzubringen, wie wir uns hervorbringen. Mhm. Und ich glaube, da hat sie einfach einen Punkt.
Ja, also ich habe es nicht weitergelesen, weil ich halt mit diesem ersten Essay schon so beschäftigt war. Ja, tatsächlich, so ein bisschen, so ein paar Worte musste ich dann auch nachschlagen.
Ein paar, sagt sie. Ich war nur am Nachgucken.
Ja, weil das Ding ist ja tatsächlich, dass es schon ein akademischer Text irgendwie ist, ne? Also hatte ich zumindest den Eindruck, das sind Worte, die ich jetzt in meinem Gebrauchs- und Alltagsenglisch so nicht benutze. Ich würde jetzt sagen, ich spreche da schon ordentlich und
ich
kann
es sagen,
auch ordentlich
es ist so
lesen.
Gehobenes Feuilleton. Also es ist noch nicht wissenschaftlich, aber es ist auf jeden Fall wissenschaftlich hinterlegt. Also man merkt, dass es eine Akademikerin ist, die da schreibt. Ohne dass, und das fand ich an der Form so schön, dass wissenschaftlich streng geschrieben wäre, so dass man es jetzt irgendwie in einer Fachzeitschrift einreichen würde, sondern es ist wirklich, ja, Essay, ne? Essay, mal ein Versuch. Und so nennt sie das auch. Also ich behaupte ja, sie präsentiert da Thesen, sie nennt es aber Fragen, die sie hat. Ich kann die auch gern referieren. Ja. Es sind 5 grundlegende, die sie nennt. Und ich mache jetzt mal so halb als Frage und halb als These, damit durchkommt, was vielleicht eigentlich gemeint ist. Also sie hat sich gefragt, wie dieser Wahn des Selbst und das Internet zusammenhängen. Und das geht für sie in 5 Aspekten. Nämlich erstens fragt sie, wie bläht das Internet unser Verständnis von Identität auf? Und auch, wie ist das dazu gekommen? Das kommt auch in dem Kapitel vor. Dann zweitens, warum ermutigt uns das Internet, unsere Meinung so zu überschätzen, wie wir das tun? Also ja, auch das eine These, ne? Wir überschätzen ständig unsere Meinung und das Internet befeuert das sozusagen.
Ja, das ist dasselbe, wie ich hatte das mit überbewerten übersetzt. Wäre das identisch?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ja. Dann zum dritten, wie vergrößert das Ganze unseren Sinn für Opposition oder Widerrede, würde ich auch sagen. Ne? Warum sind wir ständig so im Anti-Modus im Internet? Wie kommt das? Wir könnten uns ja auch positiv entwerfen, aber irgendwie passiert das nicht, ist die These. Viertens, wie entwertet das unseren Begriff von Solidarität? Und da ist es ziemlich akademisch, da nimmt sie Bezug auf eine Philosophin, Sally Scholz, die in ihrem Werk Political Solidarity mehrere Formen von Solidarität gezeigt hat, aber können wir ja auch gesondert drüber sprechen. Also die Frage ist, wie entwertet das Internet unseren Begriff von Solidarität? Und die fünfte ist, eigentlich als These auch wieder zu formulieren, das zerstört unseren Sinn für Maßstäbe. Das geht uns nach und nach verloren, so eine Maßstäblichkeit. Und ja, sie guckt in allen diesen 5 Aspekten hin, wie das passiert und hat vor allen Dingen zu allem auch sehr lebendige Beispiele, finde ich, die ich nur zum Teil kenne, weil ich ja nicht teilnehme. Und da dachte ich, das kannst du mir jetzt erklären. Also wir können natürlich These für These mal so durchsprechen und mal auch so von eigenen Erfahrungen vielleicht sprechen, die ich aber dann kaum habe.
Ja, also tatsächlich, ich finde alle Thesen extrem spannend, die sie da aufstellt. Ich kann für alles Beispiele finden tatsächlich, also das kann man relativ konkret machen, ne? Also dieses Aufblähen der eigenen Identität, es funktioniert, also bestimmte Netzwerke funktionieren nur über das Selbst, beziehungsweise ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir am allerhäufigsten mit Bildern interagieren, auf denen wir Gesichter sehen. Also so schön manche Landschaftsfotos und Naturaufnahmen und sind. Wenn wir Gesichter sehen, sind wir am ehesten bewegt zu interagieren. Und ich merke das in meinem billigen kleinen Instagram-Feed genauso, ne? Wenn ich mein Gesicht herhalte, wie dann zu meinem Geburtstag oder so, das hat deutlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich den Reiher am hier, wie heißt das, Rautenstrauchkanal fotografiere.
Auch sei denn, der sieht aus wie du.
Nee, wir sahen uns nicht ähnlich und ich hatte ja auch kein Tele und er saß in der Mitte des Kanals und ich dachte so, es sieht so pittoresk aus, wie der Reiher da sitzt, aber ohne Tele komme ich da nicht ran.
Naja.
Er saß neben so einer lila Blüte und so, ne? Also solche Fotos funktionieren dann halt nicht annähernd so gut wie eben Fotos von Gesichtern und
Interaktion wäre ja auch so eine Form von Aktion, wie sie sagt, man ist halt nur sichtbar, wenn man agiert. Also
genau, ja. Ich muss mich halt da reingeben und das Ding ist, es ist ja dann noch nicht mehr Interaktion, sondern dann funktioniert vor allen Dingen das Bestätigen des Selbst. Ne? Also wenn ich Fotos da reingebe, dann ist es das Bestätigen des Selbst und zwar auch egal, ob ich diesen Schönheitsidealen entspreche oder ob ich die Antithese vertrete.
Ja, also, zum Schönheitsideal kommt ein nächstes Essay, das wirklich sehr, sehr erhellend ist.
Ja, ja. Aber es gibt ja ganz viel so, also es gibt ja diese, oder ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, vielleicht habe ich es auch neu kuratiert, das ist ja auch eine These, die sie sagt, ne? Also das Internet zeigt mir eh nur noch das, womit ich interagiere und wo ich anscheinend meine Interessen habe. Genau, am Anfang sehr viel so Fitness und Beauty und so. Und auch da kommt es mal darauf an, in welcher Altersgruppe du bist und ne, was du so für Interessen hast. Und was ich vermehrt feststelle, sind so Body Positivity-Sachen. Ja. Also, ne, ich bin dick und schön, wobei bei dick nicht allzu häufig, also ich habe sie mir in meine Timeline kuratiert, aber die jungen Frauen, die sich dick nennen, die haben eine normale Figur.
Mhm. So. Ja, was schon bitter genug ist.
Ja, ja, genau. Also,
und der Punkt wäre ja auch, dass wir eine wirkliche Opposition formulieren würden, indem wir überhaupt auf das Schönheitsideal mehr verzichten würden. Also klar ist das wichtig, das zu erweitern und zu sagen, jeder Körper ist okay und das ist alles irgendwie schön, aber es wäre eigentlich ein Statement, so zu leben, als sei Schönheit halt nicht mehr das Allerwichtigste im Leben.
Genau, und das tun wir nicht und das tue ich zum Beispiel ja dann auch nicht. Ne? Also
nee, weil die eigentliche Schönheit, diese natürliche Schönheit und nach dem Sport zu glühen und so, das ist ja auch Druck, der insbesondere auch auf Frauen lastet, jetzt ohne Filter und so gut auszusehen und so weiter.
Genau, und das ist ja das. Ne? Also ich mache, ich mache natürlich auch ungeschminkte Fotos von mir, ja, in der ungeschminkten Wahrheit einer Corona-Frisur mit handgeschnittenem Pony. Wo eine Freundin letztens meinte, ja, das sieht man. Und ich so, gut, ich dachte, es wäre besser gelungen.
Ich habe schon mal gehört, trägst du heute dein selbstgebügeltes? Das fand ich auch sehr süß. Als ob ich jemanden bügeln lassen würde. Also ich bügel halt sehr selten.
Als sieht ob man ich dann überhaupt auch. Jemals einen Bügel. Ja, ich besitze nicht mal ein Bügeleisen.
Ich schon. Ich besitze es mit.
Genau. Aber das ist clever. Naja, aber trotzdem mache ich ja ein Statement damit. Ne? Ja, also ich laufe ja nicht einfach so rum, sondern ich zeige das her, dass ich so rumlaufe und sage, es geht auch anders. Und dann gibt es natürlich berechtigt Menschen, die sagen, ja, du kannst es dir ja auch leisten, weil du ohnehin dem entsprichst, zu großen Teilen, was als Schönheitsideal definiert ist.
Ja, und leisten ist dann auch schon wieder so ein sehr entlarvender Begriff, weil eigentlich geht es natürlich um so quasi ökonomische Bezüge. Also selbst wenn wir Anerkennung suchen, ist es immer so halb ökonomisch gedacht. Also wir reüssieren dann, das ist so ihre These und haben natürlich auch Erfolg über das eigentlich Soziale hinaus. Also es geht nicht nur darum, ein Like zu bekommen, sondern auch anders sichtbar zu sein, wenn ich den nächsten Job kriegen will oder so, gerade als Selbstständige. Und ja, das geht halt alles so ineinander.
Da mache ich mir ehrlich gesagt vielleicht auch zu wenig Gedanken drüber. Also ich mache mir schon Gedanken darüber natürlich, was ich da rausposte und so. Aber ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, würde das jemand bewerten, wenn die mein Foto sehen würden, wie ich ungeschminkt mich bei Instagram präsentiere.
Ja, da würde sie sagen, das ist jetzt schon Level 2, du hast das derart inkorporiert, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Du machst das schon unbewusst.
Das kann durchaus möglich sein, ne?
Wer
dass
weiß.
Ich das ja bereits unbewusst mache. Ich würde behaupten, ich bin mir relativ bewusst über das, was ich mache. Ich habe natürlich nicht jedes Mal im Hinterkopf zum Beispiel, welche Daten ich von mir dadurch ins Netz kippe. Ne? Also auch biometrische Daten. Man kann jetzt über die Jahre, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe seit, glaube ich, über 10 Jahren einen Facebook-Profil, vielleicht 14 oder so. Man könnte anhand dessen schon meinen Alterungsprozess nachvollziehen. Man kann relativ viele Entwicklungen daran sehen natürlich, ne? Wenn man die Fotos vergleicht von vor, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lange ich bei Instagram bin, aber wenn man die Fotos vom Anfang vergleicht mit dem, was jetzt ist, daran kann man schon eine Entwicklung ablesen. Auch eine Entwicklung zum Beispiel meiner Einstellungen. Also wie habe ich mich entwickelt in Bezug auf Aktivismus zum
Beispiel? Das heißt, man kann dir auch andere Sachen anbieten zum Konsumieren, also sei es nur irgendwie Filmchen, gar nicht, dass du was kaufst.
Genau, ja, ja. Zum Beispiel. Ne? Also ich würde sagen, ich bin nicht beeindruckbar von Werbung, weil mich das in der Regel wirklich einfach nicht, es ist nichts dabei, was mich interessiert, was daran liegt, dass ich einfach nicht so ein… Ah, das nichts stimmt auch wieder nicht. Ach, ich muss mich gerade selbst entlarven. Ich überlege gerade, dass ich tatsächlich in einem Shop was gekauft habe, weil es mir da angezeigt worden ist.
Ja, und ich glaube, es geht auch gar nicht um den direkten Klick und jetzt kauf
das hier. Ein Musikinstrument.
Das gibt es auch. Aha, um dann kulturelles Kapital anzuhäufen, Herr Bourdieu. Nee, aber, also klar, das ist die direkteste Form. Aber ich glaube, was Sie interessiert, sind ja auch diese sehr indirekten Formen. Also was wird mir bekannt? warum beschäftige ich mich mit Musikinstrumenten dann in dem Fall? Ne? Mhm. Warum wird mir das angezeigt und nicht, weiß ich nicht, irgendwas anderes?
Weil ich auf einer entsprechenden Seite sehr häufig unterwegs bin.
Jo.
Und sehr lange immer auf diese Videos gucke, weil das so, so geile Klänge sind. Mhm. Ich lasse die dann auch wirklich laufen, weil ich das dann hören will, weil ich diese Musikinstrumente so toll finde. Mhm. Und so.
Ja, und das muss man ja auch nicht alles hochkritisch betrachten. Man kann ja tatsächlich auch lustvoll konsumieren, warum nicht? Aber ich glaube, ihr Punkt ist, lasst uns mal da hingucken, wo es weh tut. Mhm. Und wo es weh tut, ist meistens da, wo wir auf unsere eigenen Privilegien mit der Nase ins Pipi geschubst werden, wo uns so klar wird, aha, ich werde da erkannt als eine Frau, die sich, ich bleibe jetzt mal dabei, für Musikinstrumente interessiert. Und zwar nicht nur, weil Musik irgendwie was ist, was Menschen bewegt, sondern weil es eben auch zu deiner Klasse zugehört und ja, wie gesagt, im Privilegienzusammenhang zu sehen ist. Und das, ja,
du wirst irgendwo hingeklastert
sehen. Ja, genau.
So. Ja. Und das war auch so eine These, die sie da hatte, dass wir natürlich alle versuchen, uns möglichst gut zu präsentieren. Ja. Und zwar aber in dem Kontext, wie, was wir glauben, was denn gut sei.
Mhm.
So. Ich, in meinem Kopf ist so direkt auf geploppt, naja, aber die Leute, die so Hass ins Netz kippen und andere Leute beschimpfen, so, die präsentieren sich ja nicht von ihrer guten Seite. Also ich glaube, dass das Menschen sind, die glauben, sie stehen auf der richtigen Seite und würden für das Gute in ihrem Sinne kämpfen, aber dass die sich gut darstellen würden, das, da gehe ich nicht mit.
Ja, aber das muss man ja nur ex negativ oder ne, auf der Rückseite der Medaille ist eben, ich muss hier schimpfen, weil es etwas zu bewahren gilt.
Mhm.
Und ich muss so laut sein, weil es sonst überhört wird.
Mhm.
Und ich bin sonst kein unhöflicher Mensch, aber das muss mal gesagt werden. Es muss doch möglich sein, das und das noch zu sagen. Mhm. Diese ganzen rhetorischen Lehrformeln weisen ja darauf.
Mit Doppel-E.
Ja, genau. Oh, die anderen auch. Weisen ja darauf hin, dass da etwas ist, was ich als gut postulieren würde, was ich aber so gefährdet sehe, dass ich jetzt mit besonderer Vehemenz auch mal einen raushauen muss.
Ja, ich glaube, ich hänge mich so ein bisschen an dem Begriff gut auf, weil ich würde es nicht gut nennen, sondern ich würde es nennen, so wie ich in meiner Community respektiert werden möchte.
Mhm.
Und in diesen Troll-Communities, ich fasse das jetzt unter diesem Begriff zusammen, das ist nicht das Einzige, ne? Das ist sehr grob subsumiert, das ist sehr differenziert zu betrachten, aber in solchen Communities, in solchen Peergroups wirst du, bekommst du dafür Bestätigung, dass du dich so verhältst,
ja,
dass du sozusagen so kämpferisch bist, Widerrede gibst, jemanden klein machst und so, dafür gibt es Bestätigung und deswegen gehe ich nicht 100% bei der These mit, dass sie sagt, man will sich besonders gut darstellen, sondern ich glaube eher, wenn man es zuspitzen würde, müsste man sagen, man will sich so darstellen, dass man in seiner Peer Group, die man sich da so aufgebaut hat, besonders viel Bestätigung bekommt.
Ja, das ist ja die Krux, dass gut eigentlich heißt gut funktionierend.
Genau, ja,
ja,
richtig.
Dass es nicht so sehr darum geht, was ist jetzt der ethische Wert dahinter, unterscheide ich wirklich in Gut und Böse, sondern dass wir uns schon daran gewöhnt haben, dass es bedeutet, ich muss eine bestimmte Menge von Anerkennung dafür kriegen und dann ist es gut. Und sie hat da ja auch einige Beispiele, die kannte ich halt nicht. Es ist dann an der Stelle auch sehr kanadisch oder amerikanisch oder wie auch immer.
Mhm.
Gamergate habe ich dann sofort nachvollziehen können. Oder überhaupt diese Hashtagisierung, also immer so Dinge zu subsumieren unter eins und sich dann daran total aufzuhängen. Und das sieht sie ja auch sehr kritisch, mit gutem Grund.
Ja, und auch da, ne, das ist auch schon wieder ein Spagat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Bewegung wie Hashtag MeToo nehmen, die hat ja tatsächlich was bewegt.
Ja.
Ne, also das ist nicht nur, das war ja nicht nur ein Hashtag, das subsumiert worden ist, sondern das hat was bewegt. Natürlich wurde auch versucht, dieses Hashtag zu torpedieren, indem da andere Meinungen, Shaming stattgefunden hat und so weiter. Du kannst dann zum Beispiel, keine Ahnung, du willst eine Kollegin einstellen und siehst dann, hat die bei Twitter irgendwas über MeToo rausgehauen und hat gesagt, auf ihrer vorigen Arbeitsstelle war der Chef zudringlich zu ihr. Und dann fragst du dich vielleicht, wenn du jetzt Chef bist, wenn ich die einstelle.
Dann macht die mir Probleme.
Dann macht die mir Probleme. Nachher behauptet die das von mir auch, obwohl ich irgendwie nur ein Kompliment gemacht habe.
Ja, ja.
Ne? Geiler Arsch zum Beispiel. Und dann sagt
sie
nachher,
sich ja freuen soll.
Ja, eben, ne, so. Also nachher macht die mir Probleme. Das kann ja schon auch die negative Seite haben. Also, das ist, durchaus so, dass man denkt, ja, das hat trägt eine Gefahr in sich, sowas dann ja öffentlich zu veräußern.
Ja, ja. Ihr Punkt ist darüber hinaus ja auch, dass es jenseits dessen, was es bewegt, was sie völlig, dahingestellt lässt, würde ich sagen, und für wichtig hält auch, einfach kritische Aspekte an den Rändern hat. Zum Beispiel, dass es diese riesige Bandbreite gibt von Phänomenen, die unter diesem Hashtag dann tatsächlich subsumiert werden, was es angreifbar macht.
Ja.
Weil man dann immer sagen kann, das ist doch keine richtige Vergewaltigung, nur weil da jemand hinterher guckt. Ne? Und dann macht es das angreifbar. Das ist der eine Punkt. Und der andere, den fand ich auch ziemlich stark, darüber hatte ich noch nie nachgedacht, ist, dass diese Singularisierung auch für das Leben der Einzelnen gilt, die sich dann angehörig zeigen, diesem Hashtag. Mhm. Weil das heißt, ich bin eine Frau, die belästigt wurde. Man und sieht dann aber nicht, ich bin eine Frau, die das und das frühstückt, ich bin eine Frau, die eigentlich die meiste Zeit gut drauf ist und die Musik hört. Das heißt, man würde sich beschreiben in einer unendlichen Menge von Hashtags, um dann auf eine große Bandbreite von Ich-Merkmalen zu kommen. Und als Philosophin wird man dann natürlich nervös, weil das Individuum, Individuum est ineffabile, weil man das eben nicht durch Summieren von einzelnen Merkmalen erreichen kann. Mhm. Aber anders geht es ja auch nicht. Individualität ist dann nicht darstellbar und erst recht eben nicht in dieser Form.
Ich finde aber grundsätzlich schwierig, wenn du etwas veräußerst, und das ist das der Unterschied zum Erleben, also ich erlebe eine Person in ihrer Ganzheit und kann so ganz viele Dinge wahrnehmen. Mhm. Sobald ich das sprechend veräußere, schriftlich veräußere, sind die alle nur nacheinander. Also es ist wie so eine Prozesskette. Es findet eben nicht, ich kann das nicht gleichzeitig in den Raum stellen.
Ja, es ist ein Narrativ, man erzählt sich das so und dann ist immer eins nach dem anderen.
Genau.
Und man folgert daraus auch, dass das weniger wichtig sei oder so.
Genau, und wenn du so Hashtags hast, dann hättest du ja zumindest die Möglichkeit, mal so drei gleichzeitig rauszuholen.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja so eine Runde, die ja immer gemacht wird auf so Barcamps. Beschreibe dich in drei Hashtags. Mhm. Und dann gibt es die einfach so drei Hashtags nennen, die sie beschreiben in ihrer Arbeit. Und dann gibt es immer die besonders kreativ sein wollen und sich dadurch auszeichnen wollen, dass sie eben nicht die Aufgabe erfüllen, um zu sagen, wer sie sind, sondern in diese Hashtags sozusagen ihre Kreativität mit einbringen. Ich bin dann immer völlig verwundert, weil es mir überhaupt nicht in den Sinn kommt.
Wie geht das denn?
Ich sehe, keine Ahnung, Hashtag
Frag mich nicht so einen Scheiß.
Genau, zum Beispiel.
Also auf die performative Ebene, oder wie?
Aha, genau. Okay. Hashtag frag mich nicht so einen Scheiß oder Hashtag ist noch immer Jotje Jangen.
Ja, okay. Ne,
da hast du ja einen Lokalbezug oder so, aber das sagt mir jetzt, mir was über die Person natürlich, aber sagt mir nichts darüber, was sie tut oder worauf ich sie ansprechen kann oder vielleicht doch und so.
Ja.
Aber das ist so interessant, wie unterschiedlich Menschen diese Aufgabe erfüllen, beschreibe dich mit drei Hashtags.
Ja.
Und das sagt ja auch schon wieder was daraus.
Ja, klar.
Ne?
Und wenn es darum geht, Kontext zu reduzieren, um sich zu beschreiben, muss einem ja eigentlich auch klar sein, dass das eine perverse Aufgabe ist.
Ja, ja,
trotzdem,
das ist es ja auch.
Hat es ja auch wiederum was Schönes, das ist ja auch nicht zu leugnen, nämlich es bleibt vieles unausgeleuchtet. Und da zitiert sie auch an einer Stelle und sagt, Werner Herzog zitiert sie, glaube ich, der gesagt hat, ja, man möchte auch nicht in einer Wohnung leben, wo alles erbarmungslos ausgeleuchtet ist und alle Ecken sichtbar sind und so und mit der Identität genauso. Ich möchte natürlich nicht zusammenleben und ständig vollkommen sichtbar sein. Das ist schon ganz gut, dass es da Unsichtbares gibt, was ich auch selbst nicht durchdringe, das Dunkle in mir und so weiter. Also insofern ist es ganz gut, dass man nicht per Hashtags oder auch sozialen Medien irgendwie zur Gänze seine Individualität darstellen könnte.
Genau, und du hast halt in diesen Barcamps immer eine zweckgebundene Identität.
Ja,
ne?
Stimmt,
also,
ja. Und du könntest ja auch jede haben im Übrigen.
Genau, ich könnte jede haben, aber ich will ja meistens da was, ne? Also ich will ja auch was von den Kontakten, die da sind, und deswegen suche ich, also es sind da nicht immer die gleichen drei Hashtags zum Beispiel auf jedem Event, sondern es sind halt immer unterschiedliche, weil wie gesagt die Schwerpunkte dieser Events dann unterschiedlich sind. Jetzt gerade fällt mir ein, damals als sie noch stattfanden.
Ja. Jetzt finden andere Dinge statt.
Ja, ich vergesse das immer total, dass das ja gerade alles nicht stattfindet.
Ja.
Weil ich sitze so gemütlich zu Hause. Genau.
Findet per Video statt.
Ja, wenn der, also ich war jetzt noch auf keinem, das so stattfindet. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich fand halt nur nur so spannend daran, dass sie halt sagt, was dahinter zurücktritt, ist, dass im realen Leben eine Aktion erfolgen muss. Also es hätte niemals gereicht, dass diese Frauen unter Hashtag MeToo geäußert hätten, was ihnen widerfahren ist, sondern es musste eine Anzeige erfolgen. Also musste sozusagen im realen Leben etwas passieren, damit das auch reale Konsequenzen hat. Ja. Und das sagt sie, tritt dahinter halt völlig zurück. Es wird sehr häufig über die Bewegung als Hashtag-Bewegung gesprochen. Es wird aber selten über das gesprochen und berichtet auch in Medien, was dazu gehört, damit eben diese Hashtag-Bewegung eine reale Auswirkung hat. Ja. Und das tritt dahinter zurück. Und dann hört man irgendwann von der Verurteilung, aber dass diese Frauen dann halt zum Beispiel eine Anzeige stellen mussten, aussagen mussten und, das wird halt sehr viel, oder das bekommt sehr viel weniger Aufmerksamkeit auch zum Beispiel.
Ja, dass sie aus dem Haus gehen mussten und sich vielleicht dabei furchtbar gefühlt haben, all diese Dinge. Ja. Also das führt ja zurück auf ihre These oder Frage 4, warum und wie entwertet das unseren Begriff von Solidarität? Und
genau.
Dann sagt sie eben, ja, es ist halt leicht, mal einen Klick zu machen. Das stimmt auch, eine Petition zu unterschreiben oder so im Internet ist eben sehr leicht. Mhm. Die entsprechende politische Aktion tatsächlich zu leben und dann auch dran zu bleiben und sich ehrenamtlich zu engagieren, ist eben sehr schwer. Und ja, da macht sie diesen Rückgriff auf unterschiedliche Arten von Solidarität. Und den Punkt fand ich eben auch stark. Das ist was, was ich lange vorgedacht hatte, aber nicht so klar gekriegt hatte. Da war ich dankbar, dass mir die Begriffe so auf dem Silbertablett serviert werden, weil sie sagt, es gibt eben soziale Solidarität, dann civic, also zivile, staatsbürgerliche und politische. Und eigentlich ist die soziale diejenige, die wir zeigen, weil wir gemeinsame Erfahrungen teilen. Mhm. Dann solidarisch zu sein, weil wir beide als Kölnerinnen von den Düsseldorfern doof angeguckt werden.
Also, richtig. Ne,
geteilte Erfahrung. Nicht, habe ich noch nie erfahren, aber ist egal. Also so theoretisch. So, und jetzt führt diese Aufblähung des Ich im Internet dazu, dass wir eigentlich nur noch solidarisch sind, wenn wir irgendwas teilen, wenn wir meinen, was gemeinsam zu haben. Mhm. Aber die zivile und die politische Solidarität würden eigentlich nicht darauf fußen. Klar, auf eine gemeinsame Staatsverfassung oder so, aber nicht auf eine geteilte Erfahrung. Mhm. Wir würden nicht sagen, das kenne ich auch, deutsch zu sein. So, das ist halt keine Kategorie, in der Staatsbürgerlichkeit funktioniert. Mhm. Und politisch erst recht nicht. Ich muss nicht ein Kind haben, um gute Kinderpolitik zu wählen. Warum? Mhm. Ne? Oder ich muss
läuft
nicht,
aber oft so, ne?
Läuft oft so, ja, dann genau, das ist das Ding, dass wir Solidarität nur noch da zeigen, wo wir uns persönlich betroffen fühlen. Und das ist, glaube ich, was wirklich hart ist, wenn man genauer hinguckt. Da wird einem komisch bei.
Ja, ich bin aber auch nicht so 100% sicher, ob das so in der Form zutrifft, weil, also wenn ich mir jetzt so Black Lives…
Ich hoffe nicht.
Also aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das vorstelle, was unter Black Lives Matter passiert ist, das war ja schon eine große Solidarität, auch im sichtbaren öffentlichen Raum.
Ja.
Also und das, obwohl wir Kontaktbeschränkungen weltweit haben wegen der Corona-Pandemie, sind die Menschen auf die Straßen gegangen und Schwarze wie Weiße, wie People of Color, wie Asian People und so. Also da hat sich wirklich eine große Bandbreite an Menschen solidarisch erklärt mit dem Anliegen, dass über Rassismus gesprochen werden muss. Die Frage, und da gehe ich zum Beispiel mit, ist, hält das an? Also ist das jetzt eine nachhaltige Entwicklung?
Oder ist das nicht gerade nur so ein bisschen schick?
Ja, und das hat man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen schick. Also auch, wenn ich jetzt so meinen Werbefeed durchscrolle, zum Beispiel bei Instagram, ne? Kannst du dir ja nicht aussuchen, da wird ja halt einfach angezeigt. Da sind plötzlich sehr viele schwarze Personen dabei. Dann muss man aber auch wieder auf so ein Thema gucken wie Colorism, also dass unterschiedliche Intensitäten von melanin gefärbter Haut eben unterschiedlich angezeigt wird. Und es sind halt nie dark-skinned Frauen, sondern immer light-skinned Frauen. Mhm. Und das ist halt so schwierig zu ertragen. Also,
außer es sind Models, dann sind wir nämlich wieder bei, es muss sehr, sehr hübsch sein. Und dann.
Ja, es sind ja häufig Models, aber das wird sozusagen so eine Light-Version angezeigt, um jetzt als Unternehmen zu zeigen, und das finde ich das Widerliche daran, als Unternehmen zu zeigen, ja, wir haben das jetzt auch begriffen.
Ja,
und
das sind Formen von, also um eine andere Farbe zu bedienen, ist Greenwashing, ne? So,
ja,
wie man das
genau.
Mit Öko-Zeugs auch macht, dass man sagt, ja, wir haben übrigens nachhaltiges Klopapier gekauft, deswegen macht euch keine Sorgen über all die Dinge.
Ja,
die wir sonst noch tun.
Und da frage ich mich halt auch, ist das eine nachhaltige Entwicklung? Dann würde ich sagen, voll okay, ja, macht das bitte und macht das bitte noch mehr und zeigt mir dann auch bitte Menschen mit Behinderung in euren Anzeigen und Menschen, die nicht den Normschönheitsidealen entsprechen und. Ja, dann macht es bitte richtig divers, aber benutzt es nicht, weil es gerade so ein Trend ist. Und das ist aber, das finde ich, ist diese Gefahr bei dieser Hashtagisierung, ne, dass man dann so schnell erkennt, ah, das ist ein Trend.
Da springen wir jetzt mal auf.
Da springen wir jetzt als Unternehmen mal auf. Und das wird ja der Sache nicht gerecht. Das machen die ja nicht, weil die irgendwie überzeugt davon sind, dass es jetzt eine Veränderung. Das machen die auch nicht, weil die im Unternehmen irgendwie jetzt plötzlich sich mit Rassismuskritik auseinandergesetzt haben, sondern das machen die, weil die festgestellt haben, da gibt's einen Trend und da können wir davon profitieren. Und dann profitieren aber ja nicht schwarze Menschen davon, sondern in aller Regel, weil diese Positionen von weißen Menschen besetzt sind, wieder weiße Menschen. Und das finde ich halt irgendwie, also da führt es sich so ad absurdum.
Ja, mir ist das in einem wesentlich banaleren Feld begegnet. Da ist es nicht so schwer, drüber zu reden. mit den Produkten, ne? Produktvielfalt, als dann einmal irgendwie klar war, ach so, das machen jetzt relativ viele Menschen, urbane Menschen mit dem Vegan, nicht nur vegetarisch. Auf einmal gab es von Firmen, die ansonsten mehr so im großen Stil Hühnerschreddern, genau, gab es dann Erbsenmehl-Teewurst. Und du denkst, warte? Haben die aufgehört, die Hühnchen zu schreddern? Nee, natürlich nicht.
Nee, sie haben einfach ihre Angebotspalette erweitert.
Genau. Ja. Und dann kann ich mich als Veganerin theoretisch freuen, ach schön, es gibt ja jetzt mehr Produkte. Aber bereits im nächsten Denk- und Konsumschritt wird mir klar, nee, den kann ich natürlich dann auch nicht kaufen. Ja, ist ja ähnlich.
Ja, und das ist halt, das hat schon damit zu tun, dass man eben tatsächlich Hashtags als Trends erkennt und nicht irgendwie als lebensnotwendige Veränderungen, die an der auch wirklich krasse Sachen dranhängen, ja, also Generationen von traumatisierten Menschen.
Ja.
Ich finde das wirklich, und das wird halt so komplett ausgeblendet. Man hat so das Gefühl, naja, wir machen es ja jetzt auch und deswegen ist jetzt auch gut.
Es wäre ja auch kein Problem, wenn das für sich stünde, finde ich. Also an bestimmten Stellen Komplexität zu reduzieren und zu singularisieren ist wichtig, glaube ich. Mhm. Also wirklich mal was auf den Punkt zu bringen, die losen Enden abzuschneiden und erstmal eine These zu präsentieren zum Beispiel. Auch im wissenschaftlichen Diskurs, du bist ja gezwungen, irgendwie Komplexität zu reduzieren, damit du überhaupt sprechen kannst. Und das ist an bestimmten Stellen wichtig. Problem ist nur, wenn es dann nur noch das gibt und keiner mehr Bock hat auf den ganzen Kontext.
Ich muss gerade die ganze Zeit an Professor Dr. Drosten denken. Ja. Das ist jetzt wirklich sehr grob. Also ich sage, ich habe das jetzt wirklich sehr vereinfacht und dann denkt man noch so.
Das war die einfache Variante. Ja.
Darüber muss ich gerade nachdenken.
Ja, aber ja, das ist ja eins meiner ewigen Credo, dass das okay sein muss, als WissenschaftlerIn anders zu sprechen als an der Theke. So. Mhm. Und dass es ein bisschen unfair ist, von GeisteswissenschaftlerInnen immer zu verlangen, man möge es auch so sagen, dass jeder verstehen kann und von Herrn Drosten nicht.
Ja, wobei er das ja wirklich versucht.
Natürlich.
Er gibt sich redlich Mühe, dass man es verstehen kann, aber ich…
AtomphysikerInnen geben sich auch Mühe. Er sagt, kann ich, das ist doch ganz einfach, sag das doch mal so, dass ich das verstehen kann.
Der Quantenphysik und den Schalen, wo hüpfen die rum?
Ja, sag doch mal einfach. Ja. Also ja, das meine ich, ne? Das ist natürlich schön, sich um Einfachheit zu bemühen, wenn man denn noch weiß, okay, es ist eigentlich sehr viel komplizierter. Und die Frage ist, ob das Internet das nicht beides auch leisten kann. Das war so meine Frage. Also ich denke, die benennt da schon Grundzüge, die da sind und die einen großen Sog haben, aber es gibt das andere, gibt es nicht alles andere auch, bitte?
Das ist so, ja, aber du kannst es ein, you can't buy the one without the other. Ja. Also das ist das Ding, ne? Also du kaufst das andere halt immer mit. Natürlich nutze ich das Internet anders. Ich bin mir ja sehr bewusst darüber, behaupte ich, was ich da tue und in welcher Form ich da kommuniziere. Nicht, dass ich da auch Fehler machen würde. Ne? Wir sind auch da nur Menschen. Da kann ja auch mal Unsinn rausrutschen. Das ist leider so. Sollte besser nicht. Beziehungsweise, wenn du es machst, dann ist es besser, es fällt niemandem auf. Aber ich lerne da natürlich auch unglaublich viel. Ne? Mhm. Also heißt jetzt irgendwie in meinem Instagram-Feed ist mir wo ist mir das denn begegnet? Nee, bei Twitter ist mir begegnet ein Podcast von einer Frau, die nennt sich die Geschichtsdolmetscherin. Das finde ich an sich ja schon ziemlich spannend. Mhm. Und die trägt Frauengeschichte oder die erzählt von Frauen aus der Geschichte und von ihren Geschichten. Und das ist super spannend, also weil das Geschichten sind, die wir so nicht präsentiert bekommen. Und darüber bin ich dann auf einen anderen Podcast gekommen, der heißt Her Story Pod. Also ist aber auch ein deutscher Podcast, die mir auch tolle Geschichten von Frauenfiguren erzählt, die auch wirklich wahnsinnige Dinge bewegt haben. Das würde ich so einfach nicht finden. Also na klar kann ich ja Frauengeschichte im Internet suchen, aber da ist natürlich zugeschnittener, wenn dieser Algorithmus weiß, ah, die macht er mit Podcasts, ne, wenn es mir sozusagen irgendwie direkt zugespielt wird oder über mein Umfeld, das ich mir kuratiert habe.
Ja, ist natürlich, wenn man es böse sagen will, immer noch als Reflex deiner Echokammer. Ne?
Absolut, natürlich ist das. Also auch das, ne, mir ist schon klar. Also ich freue mich natürlich, dass ich Dinge finden, die mein Interesse bedienen und trotzdem erstmal in der Richtung meinen Horizont erweitern, weil das Geschichten sind, die ich alle nicht kenne.
Ja, ja.
Ne? Also ich lerne ja Neues. Und auch wenn ich mir die Black Lives Matter Diskussion angeguckt habe, habe ich ja sehr viel Neues gelernt für mich.
Ja.
Das ist ja schon, man muss hingucken wollen, ne? Du kannst es ja auch ignorieren. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die auch die Hashtag MeToo ignoriert haben oder an denen das völlig vorbeigegangen ist. Ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass jeder das mitbekommen hat, was da passiert. Aber wenn du willst, kannst du da unglaublich viel lernen. Das ist aber auch so ein Punkt, den sie sagt, man erfährt aber auch sehr viel an Dingen, also zum Beispiel bei Black Lives Matter habe ich eine Lösung, ja, die Lösung ist, die ist zwar unbequem, aber ich könnte mich jetzt mit Rassismus und Rassismuskritik beschäftigen, mit weißen Privilegien und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich was dazugelernt und kann durch mein dann verändertes Verhalten sozusagen dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird. Das ist ja gut, so, aber an vielen Dingen kann ich halt nichts ändern oder zumindest erstmal nichts ändern.
Ja.
So. Und auch nicht einfach durch Lesen und mein Wissen erweitern, sondern in Syrien ist Krieg, im Jemen sterben gerade Menschen. Ja. Es gibt immer noch Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. In Japan war ein Erdbeben mit großen Wassermassen, die da eingefallen sind. In Sibirien brennen die Wälder. Das erfahre ich ja auch alles. Und es sind sehr viele Dinge, schreckliche Sachen, auch was Menschen einander antun, von denen ich erfahre, in einer Masse. Und wo ich aber jedes Mal davor sitze und denke so, das ist alles scheiße, es zieht mich total runter.
Aber es ist wichtig, das mitzukriegen?
Ja, ich weiß nicht mehr, ob das wichtig ist, das mitzukriegen. Das ist es ja. Also du gibst es ihr ja trotzdem. Und das, was ihr dann, den Dreh, den sie dann weitermacht, ist ja, dass sie sagt, naja, aber das sind ja auch genau die Stories, mit denen sie dich in diesem Netz halten.
Ja, genau. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das ist das Unschöne, wenn man da so drauf geschubst wird. Man muss ja gar nicht in allem zustimmen, um nachher doch dabei rauszukommen, dass da was dran ist. Ich kann das ja als Erweiterung oder auch als Bildungsgeschichte wahrnehmen, was mir alles in der Echokammer widerfährt und was meinen Horizont tatsächlich ein Stück weit aufreißt. Aber dass es den Horizont nur noch fremd gemacht gibt, nehme ich eben nicht mehr wahr.
Mhm.
Und da zitiert sie warte, muss ich nachgucken. Weiß ich gar nicht mehr, wer das. Ach doch, Tim Wu war das, ne? Die Aufmerksamkeit.
Ja.
Wo sie sagt, das ist halt ein allgemeiner Grundzug von Technik. Das kommt an zwei Stellen vor, aber ich glaube, es sind zwei Teile einer These. Erstens, es ist der Grundzug von Technik, Politik zu machen.
Mhm.
Also so wie unsere Technik ist, so wird sie eben auch politisch. Und zum Zweiten, Technik erzeugt so eine Illusion von Kontrolle. Und nimmt dann aber eigentlich den Zug in den Kontrollverlust. Am Beispiel der Fernbedienung macht sie das, ne? Wo so die Illusion hast, jetzt kontrolliere ich das. Und dann liegt man aber doch nur da und ist so im Halbschlaf am Durchseppen.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, bei diesem Fernbedienungsbeispiel, das ist aber eigentlich was ich noch als ein Stück weit Insel der Seligen betrachten würde, weil da so viel Zufall mitspielt.
Ja.
Bei der Sendervielfalt, wenn es sehr viele Sender sind, ne, die irgendwie zufällig angeordnet sind und nicht nach Priorität, die ich gucke oder so, dann war Seppen, boah, das ist echt lange her, dass ich das gemacht habe. Ich habe auch keinen Fernseher mehr benutzt.
Ich habe auch seit 14 Jahren keinen Fernseher
aber,
mehr.
Aber selbst dieses unkontrollierte Seppen bedeutet ja, ich stolper über irgendwas oder mein Auge bleibt an was hängen. Jetzt war das immer sehr visuell und wahrscheinlich auch nur was, was mich halt getriggert hat. Mhm. Also insofern auch aufmerksamkeitsheischend. Aber ich hatte das Gefühl, das kann ich mir natürlich auch nur einreden, dass ich manchmal an was hängen bleibe, was für mich untypisch ist. So, weil es dann ja, ein Bild war und dann dachte ich so, was ist das denn jetzt? Und dann war das was völlig Schräges. Keine Ahnung, auf D-Max irgendwie wie Autos gepimpt wurden, was mich null interessiert, weil ich gegen große Autos bin. Und aber irgendwas war da dran und wenn es der kleine Werkstatthund war, den ich niedlich fand, weißt du, dass
ich
mir sowas.
Ich guck das nur wegen dem Hund.
So zufällig
des Hundes.
Ja. Und auch nur die halbe Stunde, aber ich hatte das Gefühl, danach wusste ich um Welten, die ich vorher nicht kannte. Also im Kleinen natürlich war jetzt nichts, was mich groß gebildet hätte.
Ja, wobei dir das im Internet wirklich auch noch begegnet. Also es ist, wir sind noch nicht so weit, es kann so sein, aber wir sind noch nicht so weit, dass der Algorithmus dich nur bestimmt. Das kann, wenn du nicht aktiv wirst, und das ist aber das Ding, du musst aktiv werden. Wenn du nicht aktiv wirst, dann wird dir immer mehr vom selben vorgespielt. Und dann hast du natürlich so bei YouTube zum Beispiel, stimmt das? YouTube will ich immer länger dranhalten, damit du mehr Werbung konsumierst, weil wenn du mehr Werbung konsumierst, dann bekommt YouTube mehr Geld und deswegen zeigen sie dir immer krassere und immer extremere Sachen. Mhm. Und das ist so das Ding, wo dann rausgekommen ist, okay, das ist der Grund, warum viele Menschen mit diesen Verschwörungserzählungen in Berührung kommen.
Ach so, weil es immer noch ein Schüppchen drauf.
Genau, es gibt immer noch ein Schüppchen drauf und die laufen dann alle zum Beispiel durch das gleiche Suchwort, Keyword. Ja. Ne? Und ja, dann bist du halt irgendwann plötzlich bei Attila Hildmann oder so gelandet.
Und wer will
in
schon?
In der Telegram-Gruppe.
Über YouTube. Das Kochen hinauf.
Ja. Nee, egal.
Guter Tänzer auch, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall so, du bist, also das ist die Ökonomie dieses Dings.
Klar.
Und das passiert aber, und das wird halt häufig verschwiegen, das passiert aber nur, wenn du nicht selber agierst. Mhm. Du musst das ja nicht gucken, du bist ja nicht gezwungen, das zu gucken. Sie haben das, die haben die Psychologie des Menschen natürlich sehr gut austariert, damit es so funktioniert.
Das funktioniert ja so nach wirklich Suchtmaschine.
Ja,
ne?
Genau, aber das ist ja kein Determinismus. Und genauso ist es ja bei Twitter auch. Natürlich stolper ich noch über Dinge, bei denen ich die ich doof finde, ja, so. Und dann nehme ich sie ja trotzdem wahr und dann will ich aber trotzdem wissen, was das ist und so.
Aber wie was ist, was man wirklich nicht lernt und einem wirklich nichts präsentiert, womit man zu tun hat, das geht einem, also mir geht es tatsächlich dann auch ein Stück weit auf die Nerven, weil ich denke, so ein bisschen hätte das doch jetzt auch schnallen können. Weißt du, ich habe auf dem E-Book-Reader, den ich besitze, inzwischen, ich glaube, 280 oder so Bücher sind da drauf und empfohlen, die habe ich gelesen. So, da kann man ja jetzt mal denken, dass es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Die Bandbreite ist wahrscheinlich nicht so groß, weil meine Persönlichkeit nicht so reichhaltig ist. So. Und was es mir aber empfiehlt, sind mit beständiger Boshaftigkeit, wahrscheinlich einfach, weil ich Rita heiße in diesem Account, immer so Frauenromanchen, immer was so.
Ja.
Immer.
Ja.
Seit Jahren. Habe ich aber noch nie gelesen. Wie kommen die da drauf?
Einfach. Ja, aber das ist es halt. Ne? Also auch diese Algorithmen funktionieren nicht alle total super. Das ist ja auch die Krux mit den Algorithmen. Übrigens ein sehr schönes Gespräch im Denkangebot-Podcast mit Professor Katharina Zweig, die ja KI-Expertin ist. Wie dumm eigentlich Algorithmen auch immer noch sind darin. Deswegen
eine erschreckende Begriffsstutzigkeit.
Ja, ich finde manchmal ist es halt auch echt eine lame Ausrede zu sagen, ja, der Algorithmus hat mich da reingezogen, weil ich irgendwie mich nicht damit beschäftigt habe, was ich da benutze, also welche Technik ich da benutze und zum Beispiel nicht im Privatmodus surfe und mich eben nicht ganz auskundschaften lasse, sondern auch versuche, möglichst einen Teil der Informationen zu verschleiern, dass mich das nicht tracken kann über verschiedene Browser-Tabs und so. Das ist ja alles möglich, das kann man ja alles machen. Und dann werden dir natürlich nur Anzeigen angezeigt, die du auch gar nicht interessant findest, was gut ist.
Ja.
Ja, ich möchte das. Möchte. Je schlechter mich diese Algorithmus, je häufiger ich denke, warum zeigt er mir das
an? Soweit ist es doch noch gar nicht, hormonell bedingt.
Ich hab da so eins.
Eins.
Oh, wahrscheinlich
drüber.
Wahrscheinlich hast du über die Webcam gesehen.
Genau. Wir bieten dir an, Bartöl oder eine Pinzette. Das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun.
Oh Gott, das ist so schön absurd. Nein, aber auf jeden Fall kannst du das ja umgehen. Und ich gucke ja aktiv auch nach, nicht nur was interessiert mich zufällig, sondern was interessiert mich richtig,
ja,
und suche mir dann eine Bandbreite aus. Ich gucke auch zum Beispiel, wer mir folgt und lass.
Aber wo lernt man das jetzt? Hast du das ja für den Job gelernt? Bist du dafür, dass man das an Schulen
lehrt? Ja, unbedingt. Also unbedingt bin ich dafür, dass man
aber
das an Schulen.
Aber doch nicht die normalen Lehrerinnen und Lehrer.
Doch, natürlich. Das Ding ist, naja, ich meine, das ist ja der Satz, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich Rita wiedergefunden, weil sie natürlich das sagt, ne, auch wenn du nicht mit dem Internet interagierst, ja, hat es trotzdem Einfluss auf dein Leben. Es hat Einfluss auf die Nachrichten, die du erhältst.
Auf die Menge der Nachrichten.
Ja, und ne, also Twitter und Politik, es wird ganz viel Politik, gerade über einen Social Media, das muss man sich überhaupt mal vorstellen.
Das ist etwas, was mich nachhaltig entsetzt seit
Jahren. Aber es hat Einfluss auf uns alle.
Ja,
also
natürlich, das ist ja das, was mich entsetzt. Ja. Das ist doch nicht, wie kann denn das legal sein, dass eine Privatfirma irgendwie als politisches Sprecherorgan benutzt?
Naja, du kannst dir halt auch einen Fernsehsender kaufen, Rita.
Ja, aber dann wissen alle, das ist der gekaufte Fernsehsender und nicht, ach komm.
Nee.
Also, ja, gut.
Das ist denen aber egal auch.
Ja.
Also, ne, auch bei ProSieben, Sat.1 Frühstücksfernsehen, wenn dann der Senderchef da steht und irgendwelches krudes Zeug redet, das kann er halt, weil es sein Sender ist.
Ja, ja.
Ja, Red Bull TV, ähnliches Beispiel. Also, da gibt's schon auch weltweit so richtig krasse Sachen. Also, du bist ja nicht angewiesen.
Nein, klar.
Wenn du Fox News hast, dann brauchst du Twitter.
Ich finde es wirklich komisch, dass Regierungen twittern. Ich finde das einfach schräg. Das gehört sich nicht.
Naja, doch, sie sollen informieren, aber sie sollen halt keine Politik darüber machen. Also
ja,
wenn sie sich da mit anderen Staatschefs anlegen, ist was anderes, als wenn das RKI oder das Bundesgesundheitsministerium. Auch darüber muss man noch, anderes Thema.
Nora spricht in Fußnoten. Das ist das Kleingedruckte, wenn sie, das kann man
Hashtag,
schlecht lesen.
Hashtag Jens Spahn. Genau. Siehst du, dann hast du auch gleich schlechte Laune. Das ist so ein Downer, deswegen wollte ich das nicht sagen. Hat mir das so in mein Barthaar gemurmelt.
Große Klammer drum.
Ja, aber es hat ja einen Einfluss. Also das ist ja das Ding. Es hat ja einen Einfluss. Wir kommen ja da nicht raus mehr aus der Nummer. So. Ja. Und das finde ich, wenn man sich das so anguckt, das kann ich zum Beispiel nicht beeinflussen. Ja, da kann ich kann meinen Newsfeed. Ich habe den nicht in meinem Newsfeed. Ich kriege trotzdem ständig mit, was der sagt.
Ja, und dann wären wir bei These 3.
Korrekt.
Wie vergrößert das unseren Sinn für Widerrede? Also ne, auf Umwegen kommen wir zu dieser These,
genau.
Weil ihre Einlassung dazu ist, ne, ja, es ist halt viel leichter, den Mob zu mobilisieren über was ihn aufregt, als uns auf ein gemeinsames Ziel hin zu entwerfen. Mhm. Also im Prinzip ist es politisch ganz sinnvoll, wenn du dich über Jens Spahn auf beziehungsweise Hashtag aufregst.
Absolut.
Aber, ne, als dass wir jetzt versuchen würden, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, noch dazu virtuell, ne? Das ist einfach sehr viel schwieriger.
Es wird ganz schön viel rumgearbeitet in diesem Internet.
Ja, rumgearbeitet. Ja, aber ist kein Argument, pflegte mein Sozialkundelehrer zu sagen.
Kommt noch, Moment.
Ja, aber ist kein Argument. Er sagte auch gerne, sie sind kein Denkmal. Und dann sagte ich, Denkmal. Ja. Aber ja, aber ist kein Argument, das ist schon ein wichtiger Satz gewesen für mich, ne? Wenn man dazu neigt, halb zuzustimmen und dann noch irgendwas. Und inzwischen sagen ja auch gar nicht mehr viele Leute ja, aber die meisten sagen ja und. Und das ist dann wirklich überhaupt gar kein Argument mehr.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite. Das kann man auch viel geschickter machen. Also,
ja, ich nicht. Ich tapp da gleich wieder in die Falle. Pass mal auf.
Naja, aber es ist schon so, dass du vor allen Dingen dann bemüßigt bist, dich zu äußern, wenn es in dir Widerspruch erregt. Und das ist aber ja so die Antithese zu, dir wird sowieso nur angezeigt, was dir gefällt, weil das kann ja nicht sein. Wenn das so wäre, ja, aber, dann hätte ich dieses Geabere ja nicht.
Nee, ja, gefallen so. Ist halt auch schwierig. Ne? Gefallen muss ja nicht heißen, du hast da einen Wohlgefallen dran oder ästhetischen Zugewinn, sondern gefallen
Ach, du meinst,
im Sinne von, das passt in mein Weltbild und es passt auch negativ in mein Weltbild. Siehste, war mir klar, dass die da oben.
Jetzt habe ich den Trick verstanden. Die wollen, dass ich ja abere.
Ja, ja,
und
klar.
Deswegen zeigen die mir das an, damit ich ja abere und interagiere. Die wissen eigentlich, was mir gefällt und zeigen mir dann absichtlich die Dinge an, die ich scheiße finde, damit ich ja abere.
Ja, schon, oder?
Ich habe einfach nicht um die Ecke gedacht. Schreib da gar nichts mehr.
So, genau. Jetzt bist du auf meiner Position. Viel Erfolg damit. Es funktioniert nicht, das kann ich dir sagen. Also, man kann sich halt nicht raushalten, das ist ja auch ihr Punkt. Also sie sagt ja am Schluss des Essays, so jetzt haben wir das mal so alles gesammelt, die Einzelheiten mal unter den Tisch fallen lassen und wir wissen ja, es könnte irgendwie anders sein, wenn das jetzt wirklich so ist, dass wir Solidarität entwertet haben und unser Ich dermaßen aufgebläht haben und so. Ja, wie sähe dann denn eine Welt aus, wenn wir uns wirklich nur noch engagieren, wenn es uns angeht und sonst niemanden anders?
Ich habe gerade einen perfiden Plan entwickelt.
Ja, möchtest du ja aber?
Nee, ich werde einfach
nein, aber.
Ich werde jetzt einfach unter jeden Tweet nur schreiben, das ist eine hübsche These, die Sie da haben.
Genau, das habe ich letztens gehabt bei WDR 2. Das war der beste Vorschlag, den ich seit langem gehört habe. Da wurde so ein Alltagsproblem, das gar nicht so alltäglich, aber naja, es ging auch um Verschwörungserzählungen und so. Und die Frage, wie man denn darauf zu reagieren habe, wenn einem jetzt jemand so kommt. Und dann rief eine alte Dame an und sagte in sehr ruhigem Ton, und man hörte, dass sie alt war, wissen Sie, bei Loriot gibt es diese schöne Formulierung, ein völlig emotionsloses Ach. Das könnte man wirklich, oder? Fand ich genial. Das kann man wirklich oft tweeten, oder? Twittern, wie heißt das? Tweeten, ne?
Das, ja, tweeten. Viele sagen tweeten ach. Und twittern gibt's aber auch.
Ach, so unter jedem Trump-Tweet, ach. Ist das so?
Das wäre aber auch eine belohnende Interaktion wieder. Dann bist du schon wieder in die Falle
getappt. Gibst du dem Affen wieder Zucker?
Du kommst da nicht raus.
Ja,
aus
da ist ja der Punkt.
Ja, ich will ja nur hier den Algorithmus gamifizieren.
Mann, oh. Ja.
Ja, so. Aber was das mit der Solidarität macht, ich bin auch da, wo ich denke so, ist das nicht viel individueller, als es so pauschal zu sagen, dass es das grundsätzlich entwertet? Mhm. Also kann ich nicht auch nur mit etwas solidarisch sein, von dem ich weiß? Und wenn ich es so und
sagt sie ja auch, ne? Da kommt ein ganzer Abschnitt, wo sie sagt, natürlich kann ich als asiatisch abstämmige Frau solidarisch mich zeigen mit anderen Menschen, die das nicht sind. Oder ich kann, wie gesagt, gute Kinder.
Aber sie sagt schon, sie sagt schon, dass sie auch natürlich unter Rassismus gelitten hat. Zwar nicht als schwarze Frau, sondern eben
dass sie
als,
gleichzeitig aber auch davon profitiert hat. Ja. Das ist alles, es ist kompliziert.
Eben. Ja, aber das meine ich halt, ne? Das ist schon komplizierter als das. Und
ich glaube, es geht ja auch nicht so drum zu sagen, das ist alles in Bausch und Bogen abzulehnen. Mhm. Tut sie ja auch nicht, sie benutzt es ja auch ständig weiter, sondern mehr, wir sollten unsere Aufmerksamkeit dahin wenden, wo es auch mal hässlich wird und wo es so unter der Hand, wo Dinge verkauft werden, von denen wir meinen, wir würden sie kontrollieren, was nicht heißt, dass wir komplett damit aufhören könnten oder sollten, weil ich kann mir die Welt auch anders nicht vorstellen. Ich kann mir auch inzwischen keine Welt mehr vorstellen, in der die Menschen so leben wie ich, weil das auch eine Form von Biedermeier-Zurückgezogenheit ist, die eben ignoriert, dass viele der Effekte, die mich stören, auf diese Weise erzeugt werden. Und es ist sehr privilegiert, darauf verzichten zu können. Da weise ich ja immer wieder drauf hin. Ich muss eben keinen Instagram-Account haben oder kein Facebook-Profil. Ich kann ohne gut leben.
Ja, was ich finde, was sie noch sagt als sehr spannende These ist, dass wir dadurch verschiedene Realitäten erleben. Also die Leute, die sehr viel im Internet unterwegs sind, die Leute, die sehr bewusst im Internet unterwegs sind, die Leute, die eben sehr unbewusst im Internet unterwegs sind oder sehr, ja, impulsiv oder wie man das, also sehr sich so darauf verlassen, dass das schon so funktioniert und es eben nicht hinterfragen und nicht hintergucken und einfach dabei sind und sich so mittreiben lassen. Und die Leute, die es eben wirklich ganz wenig benutzen, zumindest die sozialen Netzwerke, ne? Also das Internet, also wenn sie über das.
Das ist auch ein großer Begriff, das Internet. Also
genau, sie sagt deswegen das I in Internet, weil sie natürlich vor allen Dingen über die Plattformen redet, auf denen wir uns selber als Personen präsentieren. Ja. Ne? Und das sind natürlich vor allen Dingen soziale Netzwerke oder Jobnetzwerke oder was auch immer. Genau, und das, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich?
Ich glaube, du wolltest eine Apologie des Ganzen starten und sagen, ja, aber.
Wie immer, ja, aber. Ich habe das, wir kommen jetzt gerade nicht mehr hinterher. Ich komme mir selbst wieder nicht hinterher.
Ja, ist tatsächlich ja die Frage, ob es das Einzige ist, was wir daran zu kritisieren haben. Also es ist schon vieles, was sie da aufmacht. Das ist bestimmt nicht der einzige Punkt, den man daran aufhängen kann, eben aber einer, der zentral ist. Und ob es der Grundthese widerspricht, wenn wir in Einzelheiten Erweiterungen haben. Oder ob, ne, ob wir nicht sagen müssen, ja, das ist tatsächlich so, es ist ein Ich-Netz.
Genau.
Kann schon sein, dass es auch noch politische Solidarität gibt, die sich auch äußert. Kann schon sein, dass wir eben nicht hashtagisiert sind bis dort hinaus. Aber der Grundzug des Ganzen bleibt eben.
Genau, und das, genau, ich habe jetzt auch wieder, wo ich hin wollte, nämlich, dass das vor allen Dingen natürlich für die gilt, die daran partizipieren. Ja. Und alle, die daran nicht partizipieren, erleben das in der Form ja gar nicht oder nur indirekt.
Ja, und kriegen die Effekte dann.
Genau, und haben damit aber auch nichts zu tun. Und ich glaube, das ist das, ein Punkt, den sie macht, ist, dass wir verschiedene Realitäten erleben und deswegen auch zum Beispiel unterschiedlich belastet sind davon, ne? Also, damit mich das stört, was ich auf dieser Welt alles nicht ändern kann, obwohl Schlechtes passiert, muss ich das erstmal mitkriegen. Ich muss es aber auch mitkriegen wollen. Also, ich kann ja auch herrlich daran vorbeileben und das ignorieren und auch gar nicht wahrnehmen.
Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich glaube schon, dass ich, naja, gut, Zeitung, ne? Und so. Also, ich habe schon das Gefühl, ich kriege schon noch was mit, obwohl ich nicht so viel, aber ich bin ja auch schon mal online. Ich suche das aber nicht aktiv.
Ja, ich glaube,
bei mir ist es ein bisschen pervers, wie ich versuche, die Welten auseinanderzuhalten, die nicht mehr auseinanderzuhalten sind.
Ich glaube, das ist eine Frage der Masse. Also jetzt, keine Ahnung, am Wochenende, also wir nehmen das jetzt auf, nach dem Wochenende, an dem 25 Jahre Srebrenica war, das der Völkermord in Srebrenica an den Bosniaken. Und natürlich habe ich ja sehr viele persönliche Geschichten gelesen, ne, weil ich ja eh schon bei diesem Thema auch sehr intensiv recherchiere.
Ja, Genozid,
Ja, genau. Und eine Journalistin auch kenne, die das überlebt hat und auch geflohen ist mit ihrer Mutter. Und das ist schon so, da guckst du wirklich in krasse Abgründe und das ist dann aber auch immer noch nicht der einzige Abgrund. Und du kannst aber da, und das meine ich, da kommt dieses Eye in Internet, du bekommst einen sehr persönlichen Eindruck. Mhm. Und den hast du ja häufig nicht in Berichten. Also es wird ja häufig über etwas berichtet.
Ja, es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn wir Solidarität als geteilte Erfahrungskategorie verstehen. Ne? Das heißt, ich kann vielleicht auch empathischer sein für Leute, denen das Abstrakte gar nicht so liegt. Wenn es jetzt dadurch möglich ist, vieles an Erfahrungen zu teilen oder zumindest teilzuhaben, angehörig zu sein sozusagen, indem ich ein bisschen von der Geschichte kennenlerne, dann kann das auch ein Werkzeug sein oder ein Vehikel, zu sagen, ich bin da jetzt irgendwie persönlich betroffen. Das macht ja mein solidarisches Denken und Handeln nicht schlechter, wenn ich dann handle.
Genau, und das ist es halt, du bist natürlich auch total überfordert, weil plötzlich siehst du ganz viele von diesen Leuten und du, theoretisch müsstest du denen jetzt allen sagen, du, es tut mir leid, was dir passiert ist, ich nehme das wahr, ich sehe dich, danke, dass du dich geäußert hast, dass du mir das beibringst und so, und machst es ja dann doch wieder nur bei wenigen, ne? Das auch bei Black Lives Matter, also dann wird halt ein Post für alle gemacht, wo dann drin steht, an alle meine schwarzen FreundInnen, ich bin bei euch, ich denke an euch, ich sehe euer Leiden oder so.
Und zwei davon denken sich, leck mich am Arsch, ich will nicht, dass du bei mir bist, warum?
Zum Beispiel, also zum Beispiel, oder fühlen sich halt auch gar nicht persönlich angesprochen, ne, weil das dann auch wieder nur so eine, das nennt sie, glaube ich, nee, das ist dann was anderes, aber das ist einfach nur so ein Signal, ne, hier, ich bin gut, ich habe die richtigen Werte.
Signalizing. Ja,
genau.
Ne? Das, was die Konservativen den Linken vorwerfen, dass sie das mit
Ethik moralisieren. Immer tun würden. Genau. Ja, dieses Moralisieren. Ne? So, hier, ich bin die Gute, ich habe das auf dem Schirm. Ja, so. Ja. Und das ist ja das, was an den schwarzen Kacheln, die gepostet worden sind, bei Instagram kritisiert worden ist, dass Leute gesagt haben: Ja, das ist ja schön und gut, dass ihr das macht, aber das ist halt irgendwie. Das ist halt nichts, das, was ihr tut, wenn danach nichts folgt, keine Aktion.
Ja,
folgt.
Immer schön den Pflegekräften um 8:30 applaudieren und dann. Ja, habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, ne?
Nee, das wird auch gerade natürlich auch wieder diskutiert, ne? Dass da einfach A, nichts von zurückgeblieben ist und B, vor allen Dingen das nicht passiert ist, was hätte passieren müssen, dass man über die Berufe spricht, über deren Anerkennung, aber auch vor allen Dingen über deren gerechte Bezahlung.
Ja, ganz genau.
So, also.
Und das wäre meine Frage, dann sind wir, glaube ich, bei These 5, das zerstört unseren Sinn für Maßstäbe. Ist das tatsächlich so? Erlebst du das so? Weil man könnte ja auch sagen, das schult vielleicht unseren Sinn für Maßstäblichkeit. Vielleicht kriege ich dadurch erst einen Sinn für Proportionen und einen Sinn für Genauigkeit. Das ist jetzt ein Zitat von Peter Biri, der hat das in einem Aufsatz gesagt, dass es bei Bildung eigentlich darum geht, einen Sinn für, also im ersten Angang, einen Sinn für Proportionen und einen Sinn für Genauigkeit zu kriegen. Also zu wissen, es gibt nicht nur 5 Sprachen auf der Welt, es gibt aber auch nicht 5 Millionen Sprachen auf der Welt. Einerseits Proportion, andererseits Genauigkeit. Und das schult so, so habe ich das verstanden, unseren Sinn für Maßstab. Und das ist halt die Frage, ob das, ob es eher kontraproduktiv wirkt und man so das Gefühl hat, ich bin der Maßstab, das the I in Internet ist der Maßstab. Oder kriege ich vielleicht auch eine Bandbreite mit, die mich den Maßstab nochmal korrigieren lässt?
Die Maßstäbe werden ja bewusst außer Kraft gesetzt und auch gezielt außer Kraft gesetzt. Ne? Also man muss sich nur nochmal in Erinnerung rufen, ich weiß jetzt nicht, ob das nur im WDR-Sendegebiet war, aber das Oma-Gate dürfte, glaube ich, jeder mitbekommen haben, die Nummer mit dem Umsetzer-Video. Da melden sich dann plötzlich sehr viele Leute zu Wort, die angeblich dieses Video ganz furchtbar fanden und das auch alles ganz schrecklich finden und jetzt keine Rundfunkbeiträge mehr zahlen wollen und. Mhm. Da ist natürlich sehr viel Rabatz gemacht worden, das ist organisiert, das kann man belegen, dass das organisiert war. Mhm. Und das macht natürlich den Widerspruch viel größer, als er eigentlich in der Gesamtheit war. Mhm. Es haben ja sich nicht im Gegenzug dazu auch noch alle gemeldet, die das lustig fanden, die das gut fanden, denen das am Arsch vorbeigegangen ist. Es melden sich ja nur die, die massiv was dagegen haben. Und das wird natürlich dann richtig laut. Das wird eine riesige Bubble. Mhm. Ja. Und das ist dann das Einzige, was du wahrnimmst. Und das verschiebt ja schon den Maßstab. Und das Gleiche haben wir ja auch mit dem, was wir dann, ich sag's in Anführungsstrichen, weil ich den Begriff auch irgendwie blöd finde, Wutbürgern, ne, die natürlich dann sehr laut sind, ihre Demos organisieren und so, die von sich behaupten, sie würden für in Anführungsstrichen das Volk sprechen, die aber ja in ihrer Gesamtzahl nun wirklich deutlich nicht das Volk sind. Mhm. So, und das wird im Internet, verschiebt sich das schon sehr. Du hast eher so eine Brennglasnummer da, dass plötzlich kleine Sachen extrem groß erscheinen und auch sehr groß gemacht werden, was es zum Beispiel richtig schwer macht, die von wirklich wichtigen Dingen zu unterscheiden, weil irgendwie alles gleich laut ist. Ja. So.
Ja, das ist ja auch ihr Punkt, ne, dass wir verlernen, dass gut einzuschätzen und dass das Internet eben dadurch, dass nur was passiert, wenn ich interagiere, und zwar wenn ich meistens mit Widerrede interagiere, dass das…
Oder mit Meinung eben.
Ja, genau, dass es zum einen auf der Meinungsebene bleibt, dass gar kein Interesse daran besteht, die Meinung mal zu überführen in Argument und vielleicht eine These, die dann diskutabel wäre, und vor allen Dingen vergisst man, dass manchmal auch was egal ist. Manchmal ist auch was egal, aber im Internet nicht.
Dann kriegst du es, also wenn es egal ist, kriegst du es halt nicht mit.
Ja.
So. Also es gibt ganz viele Sachen, die sind egal, ne?
Ja.
Also wenn man sich überlegt, wie lange Menschen schon über Rassismus und weiße Privilegien, ganz ehrlich, ich habe das wirklich, also das Thema weiße Privilegien habe ich erst durch die Hashtag Black Lives Matter Bewegung mitbekommen. Hm. Ich war davor nicht damit in Berührung.
Und im Studium nie oder so?
Ich habe Sport studiert.
Ja, ist ja schon eine Hochschule, Entschuldigung.
Ja, aber da gab es kein Fach. Also ich habe Sportgeschichte, Antik gehabt, da war Rassismus kein Thema.
Warum nicht? Da wäre das zum Beispiel schon, aber ich weiß, mein Bruder lehrt ja zum Teil antike Sportgeschichte und unter anderem von dem bin ich darauf aufmerksam gemacht.
Ja, ich studiere, also mein Studium liegt…
ich möchte jetzt auch keine Gewissensprüfung hier vollziehen, aber es gibt…
Ein paar Tage zurück.
Kann auch sein, dass das bewusst ist.
Prä-Internet-Ära, nicht ganz.
Da wusste man ja sowas noch gar nicht.
Ich hatte im Studentenwohnheim, ich hatte in meiner WG noch ein 56K-Modem, so.
Das hatte ich früher auch.
Ja, da war noch nichts. Da war noch nichts mit hier Facebook und Gedöns und so.
Das fand ich übrigens schön, dass sie damit angefangen hat mit ihrer eigenen Erfahrung. Die ist ja offensichtlich so eine Pionierin des Internet.
Sie durfte sehr früh an einen Computer.
Die durfte ganz früh dran und hat das auch schon reflektiert als quasi 10-Jährige und hatte dann so MySpace-Seiten und so ein Zeug. Und da, ich war schon beim Atari überfordert.
Und die ist jünger als ich.
Ja.
So, unverschämt.
Das ist überhaupt eine Unverschämtheit, jünger zu sein als du.
Das würde ich jetzt so nicht behaupten, aber in dem Fall, ich hätte das ja gerne gehabt, also ich wollte ja immer einen Computer und dann hat mein Vater gesagt Weihnachten und meine Mutter sagte mal ja, das Jahr hat er nicht dazu gesagt.
Ah so.
Ja, deswegen gab es nämlich nie einen.
Boah, ja eben, wie gesagt, mich hat schon der frühe Atari bei meiner Grundschulfreundin überfordert und dann bin ich immer so weggegangen.
Ich liebe, also Computer, ich war schon
Ich finde das halt auch super
Fan
cool,
davon.
Wenn man sich damit auskennt, dann kann man auch was verändern, das ist ja so. Du kannst ja auch, wenn es ein Radio ist, du kannst halt an dem rumschrauben, an der Technik und was machen, wenn du die Dinge intim kennst, kannst du besser was damit machen, aber ich kann es nicht.
Ja, das Gute ist tatsächlich, ich kann ein bisschen besser verstehen, wie es funktioniert, weil ich mich einfach schon so lange damit beschäftige. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Dass man wirklich checkt, wie funktioniert denn das Ganze? Also was steckt dahinter? Wie funktionieren, was sind Algorithmen? Wie funktionieren die? Kann ich die beeinflussen? Bin ich dem Ganzen hilflos ausgeliefert? Und das ist, glaube ich, aber so eine, noch eine sehr privilegierte Nummer. Weil das eben nicht zum Allgemeinwissen gehört.
Das, ja, da reden das wir, sage ich ja, muss das
genau, da reden wir halt schon sehr lange drüber, dass es eigentlich, wenn es uns so krass beeinflusst, und das ist, das sagt sie halt auch, und es ist ein sehr junges Phänomen, und das ist es auch, ne? Ja, das ist einfach ein sehr junges.
Also es hat schon
junges,
eine Historie, aber es ist innerhalb dieser noch sehr jung, ja.
Genau. Aber es ist einfach, also gerade diese Social Media Ära, die 2011 oder so, ich glaube 2006, wenn ich mit, habe ich mit Facebook.
Ja, sie schreibt, 2012 gemacht. Seien alle so ein bisschen müde geworden und da sei nochmal so ein Turn gewesen, das irgendwie anders zu machen, also nach den ersten paar Jahren.
Ja. Genau, auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, das sind alles sehr schnelle Entwicklungen gewesen, sehr neue Entwicklungen und wir haben im Prinzip nicht über den Umgang reflektiert und vor allen Dingen immer noch nicht in der breiten Masse. Also wir nutzen das alle, aber kaum jemand weiß, wie es funktioniert. Beim Fernseher war das nicht so wichtig. Ich musste nicht wissen, wie mein Fernseher funktioniert. Hm. Aber es geht eben nicht mehr nur ums Senden, sondern es geht ums Kommunizieren. Und es geht auch darum, und das ist das, was mit reinmischt, eben um die Kommerzialisierung. Also dass sozusagen dass ich das selbst auch noch zu den kommerziellen Zweckdienst. Also ich befüttere das Ding einfach und andere Leute verdienen dann damit Geld, indem ich das befüttere.
Ja, das macht mich immer ganz depressiv, wie viele Menschen sagen, das ist mir doch egal. Ja. Also ich höre so oft die Haltung, ja, die können mit meinen Daten machen, was sie wollen, ich habe nichts zu verbergen und das, also, hä?
Nee, ja, genau, ja, das, auch das müssen wir in einer anderen Folge diskutieren, weil das ist auch schon wieder so ein ewiges Thema, wo man auch verschiedenste Positionen haben kann. Klar. Ja, also Demokratisierung der Meinung und Stimmen und bla. Aber es ist einfach, ja, ich glaube, wir kommen halt aus der Nummer nicht raus und wir kommen nur aus der Nummer raus. Das, was sie fordert, ist, wir müssen regulieren. Es muss reguliert werden. Also nicht das, was wir sagen dürfen, sondern die Unternehmen müssen reguliert werden in dem, was sie da tun und was sie mit den Daten machen. Wir brauchen aber auch wirklich einfach eine breiter angelegte Bildung, was die Nutzung angeht. Und dann haben wir aber auch schon wieder das Phänomen, dass ja viele das schon wieder nicht mehr nutzen, was ich nutze, ne? Also es kommen ja auch immer wieder neue Netzwerke, aber die Gesetzmäßigkeiten sind sehr, sehr ähnlich. So, und auch das, was dahinter steht, ist sehr, sehr ähnlich. Und dafür müssen wir eigentlich ein breit angelegtes Bewusstsein schaffen, denn erst wenn wir dieses Bewusstsein haben, kommen wir dazu, dass wir sagen, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Daten geschützt werden.
Ja, genau. Und das, ja, es geht ihr ja offensichtlich um einen reflektierten, guten Umgang damit. Ja. Sie ist ja auch jemand, der das, wie gesagt, aktiv nutzt und gut nutzt. Und sie sagt, es ist hoch unwahrscheinlich, dass es von selber ex oder implodiert. Also es mag sein, dass es einen großen Crash gibt. Das hat sie auf dem Schirm, so gegen Ende des Essays. Mhm. Kommt das mal vor. Da habe ich auch gedacht,
sie sagt, es wird eher zusammenbrechen wegen sowas.
Ja.
Wie jetzt gerade,
also ja, genau.
Eher zusammenbrechen wegen der Pandemie, als dass die Unternehmen freiwillig irgendwelche Änderungen vornehmen.
Also es müsste irgendwas Äußeres sein oder sei es ein riesiger Stromausfall. Ich denke ja auch immer irgendwie mal so ein ordentlicher Serverausfall. Das müsste dann schon sehr allumfassend sein.
All meine schönen Bilder.
Ja, genau.
Ich bin doch dann niemand mehr. Ich habe dann keine Vergangenheit mehr.
Ja, klar.
Ich habe mich nirgendwo eingeschrieben.
Das war auf Papier jetzt auch nicht besser, kann ich dir sagen. Als ich das Studienbuch verloren hatte, da war ich kurz auch niemand mehr und musste dann so.
Da muss man sich die ganz neue Existenz aufbauen.
Nee, da musst du es ja zu den alten Weggefährten gehen und nochmal bestätigen lassen, dass du diejenige bist, die du bist. So, ich musste mir halt alte Scheine wiederholen. Und das Peinlichste ist dann echt zu sagen, ja, ich habe bei Ihnen eine Arbeit geschrieben, das war eine 1-0. Bah! Doch nicht schön, als ob der sich erinnern könnte und als ob das einen Unterschied machen würde. Aber es ist ja auch doof hinzugehen und zu sagen, ich habe mal in der Arbeit geschrieben, schreiben Sie einfach drauf, was Sie meinen.
Okay, schreiben Sie einfach 1-0.
Ja, also. Genau. Schauen Sie mich an. Das ist wirklich unangenehm, das auch auf andere Weise wieder einholen zu müssen, was Identität ausmacht. Also es ist nicht nur im Internet unangenehm.
Ja, aber das Blöde ist jetzt, das wäre schon wieder so ein neues Thema, ne? Zu sagen, naja, was macht das eigentlich mit unserer Identität, ja, wenn wir eben genau diese Spuren dahinter lassen? Ne? Ja. Wenn ich jetzt mein Profil bei Facebook lösche, bin ich dann weg?
Ja. Ja, ist das nächste Essay in diesem Band tatsächlich? Und ich sich frag, weil sie als
Wir besprechen das ganze Buch durch.
Nein, dann fragt sie sich, wie ihre Identität eigentlich aufgebaut ist, weil sie früh sichtbar war in so einer Teenie-Show im Fernsehen. Und, ja, das ist ja ganz interessant.
Und mit Minirock bei MySpace, hat sie gesagt.
Ja, auch schön, wenn man das noch sehen kann. Ist es, glaube ich, ganz ein Akt des Respekts, das nicht zu googeln, sondern zu DuckDuckGoen.
Zu DuckDuck. Zu Enten. No. Ja. Apropos Enten.
Zeitungsenten, jetzt.
Genau. Rita hat gesagt, sie hat eine extra lange Literaturliste gemacht.
Nee, überhaupt nicht. Das war Quatsch. Das war jetzt nur, damit alle dranbleiben. In Wirklichkeit habe ich
Rita
einfach nur…
Rita ist auch ein Algorithmus. Ja, die weiß genau, wie er funktioniert. Ihr hört doch alle nur wegen der Literaturliste.
Eigentlich bin ich Wahrsagerin. Ich kann alle eure Hirne sehen. Nee, ich habe einfach nur rausgeschrieben, was… Ich denke, was Gia Tolentino wichtig fand, weil sie es zitiert hat.
Tolentino. Ja, ich weiß.
Ich habe nicht alles rausgeschrieben, weil sie manchmal so Sidekicks macht, aber die zentralen Sachen habe ich rausgeschrieben. Also gesprochen haben wir über, um das hier sauber zu machen, Gia Tolentino, Trick Mirror, und der erste Essay heißt eben The Eye in Internet. So, und sie referiert unter anderem Irving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, das ist auch schon relativ alt und das werden viele kennen, das ist ein Klassiker. Dann Sally Scholz, Political Solidarity, das ist von 2008. Angela Nagel, Kill All Normies, auch relativ neu. Und Tim Wu, The Attention Merchants, The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. So, mehr zitiert haben wir, glaube ich, nicht. Einmal, ja, das kurze Zitat von Werner Herzog, aber das findet man im Essay, wo das genannt ist. Ich glaube, das war es eigentlich, was ihr wichtig war. Okay. Ist natürlich Link, dass es das noch nicht übersetzt gibt. Da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen.
Echt
dass
nicht?
Man das. Ich habe es noch nicht gefunden. Okay. Ich glaube, es ist noch.
Aber es gibt eine etwas gekürzte Version, das habe ich nämlich eigentlich am Anfang gemacht, bei BBC Radio, die kann ich euch verlinken, zum Anhören. Da könntet ihr euch das Essay in zwei Teilen anhören. Ich glaube, es ist das ganze Buch. Mhm. Es ist eine gekürzte Fassung, glaube ich, weil ich habe es erst gehört und dachte, okay, das kann ich mir so nicht merken, ich muss es doch nochmal in die Augen haben, und habe dann das E-Book runtergeladen.
Ja, aber wenn man jetzt noch schlechter Englisch kann als ich zum Beispiel, das ist wirklich nicht so doll mit mir, aber gut genug, dann ist es jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, es wird sehr bald übersetzt.
Ja, und ansonsten haben wir euch auch, glaube ich, gerade einen Großteil daraus irgendwie
paraphrasiert. Ja, aber wer weiß, ob ich da nicht Scheiße erzähle.
Unsinn,
mal
alles
gucken.
Unsinn.
Ach.
Das ist mir für einen Podcast-Titel zu kurz.
Ja, schade.
Jetzt muss ich mir was ausdenken.
Ach, das ist ja nett.
Oh Gott. So, bevor das hier eskaliert, sage ich euch noch schnell, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns unter www.wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns auch schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account @wddd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns natürlich bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in eurem Podcatcher, welchen auch immer ihr benutzt. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele und es werden auch, es werden auch stetig mehr und mehr Plattformen. Ich weiß gar nicht, wo wir überall vertreten sind. Ja, das ist definitiv so. Meine PowerPoint-Folie dazu muss ich ständig updaten. Also ich benutze ja Keynotes. Menno. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch Zeit und Lust drauf habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Also den Podcast, nicht uns. Unseren Gedanken.
Du bist bei der Identitätsfrage hängen geblieben.
Ja, ich bin bei kompletter Festplattensprung. Unter 5 Sternen geht da natürlich nichts. Nein, ihr dürft natürlich bewerten, was ihr gerne möchtet. Das ist ja ein demokratisches Ding. Und ansonsten nehmen Rita und ich jetzt noch einen Schluck Sprudelwasser.
Verrückt, ne? Ja? Es dämmert und wir trinken Wasser.
Ja, wir sitzen hier fast im Dunkeln, das ist ein bisschen lustig.
Ja, ich sehe dich noch, du bist so weit weg wegen Corona.
Ja, richtig. Aber wir hören uns dann einfach bald wieder und mal gucken, was wir uns bis dahin ausgedacht haben. Bis dann, tschüss.
Tschüss.